Radio SRF. International. Am Mikrofon Joe Schelbert.
Von Katalonien bis Flandern, im Südtirol, ja sogar in Wales geht das Gespenst um. Weg vom Nationalstaat, Autonomie, wenn nicht gar Unabhängigkeit, so das Verlangen. Schon der Zerfall der Sowjetunion, jener Jugoslawiens und die Teilung der Tschechoslowakei machten Europa zu einem Kontinent der Klein- und Mittelstaaten. Jetzt gibt es einen neuen nationalistischen Schub. Norditaliener verlangen mehr Eigenständigkeit, Albaner ein Großalbanien und manch Schotte träumt vom eigenen Staat. Oft sind es krisenbedingte Verteilungskämpfe, die den Schub auslösen. Dahinter stehen aber meist Sprache, Kultur und Geschichte, wenn frühere Schlachten nochmals geschlagen werden oder die alte Zeit glorifiziert wird. Etwa bei den Ungarn im rumänischen Siebenbürgen. Bis 1918 Teil der ungarischen Reichshälfte der Habsburger Monarchie. Knapp 1,5 Millionen Ungarn leben dort und spielen seit dem Ende der Ceausescu-Diktatur im Bukarester Politbetrieb oft das Zünglein an der Waage. Und haben sich dafür einige Privilegien eingetauscht. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, werden jetzt Forderungen nach einer weitgehenden Autonomie lauter. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Eine Aufführung im Theater von Svanto George. Das Stück Yvonne, die Prinzessin von Burgund, des polnischen Autors Gombrowicz, wird gespielt. Yvonne, ein Mädchen aus dem Volk, heiratet den Prinzen und fügt sich auch bei Hofe nicht den Gesetzen der Dynastie, weshalb sie rasch zur Gefahr wird für das Establishment. Der ungarischsprachige Regisseur Laszlo Bogsadi inszeniert das Stück. Der schlanke Mitfünfziger, Rollkragenpulli, Bart, schalkhafte Augen, strebt Kultur auf hohem Niveau an.
Nagy esélyt jelent számunkra az identitás megőrzésében a nívós kultúra.
Er mache artistisches Theater, nicht nationalistisches. So könnten die ungarische Identität und Kultur besser weiterentwickelt werden als mit simpel gestricktem Patriotismus, wie er derzeit im Mutterland Ungarn Konjunktur habe. Regisseur Bogsadi räumt ein, dass es manchmal schwierig sei, sich nicht von Publikum und lokalen Behörden nationalistisch vereinnahmen zu lassen. Denn die Ungarn in Siebenbürgen definieren sich stark über die Kultur. In Svanto George gibt es neben dem Stadttheater ein Tanztheater, ein Puppentheater, Kinos und ein Symphonieorchester, eine berühmte Volkstanzgruppe, eine Gemäldegalerie und ein Volkskundemuseum. Svanto George sei damit die Stadt mit den höchsten Kulturausgaben pro Kopf in ganz Rumänien, schwärmt Theatermann Bogsadi.
Az országban ma meg itt költenek a legtöbbet arányában a lakosság arányához képest kultúrára.
Ez mondjuk Svanto George, ungarisch Szépség Szent György. Nördlich von Brasov im Zentrum Rumäniens gelegen, Hauptstadt des Landkreises Covasna, 60.000 Einwohner. Die ethnischen Ungarn, die sogenannten Segler, machen hier mit 3/4 die Mehrheit aus. Besuch im Bürgermeisteramt. Der junge Stadtpräsident Arpad András Antal rühmt das Zusammenleben in der Stadt. Antal, ein Vertreter des Ungarnverbands UDMRE, der ethnischen Sammelpartei, blickt von seinem großzügigen Büro aus direkt auf den Hauptplatz und die klassizistischen Häuserfassaden aus der Habsburger Zeit. Probleme gäbe es hingegen in den Beziehungen mit der Zentralregierung, sagt er.
Tension exist evident in primul la nivelul politic.
Besonders stoßend sei die Kontrolle der ungarischen Lokalbehörden durch rumänische Behörden auf höherer Verwaltungsstufe. Der Präfekt, die Polizei, Gendarmerie, Finanzaufsicht, alles Rumänen, die kein Gespür und Verständnis hätten für die Probleme in den Minderheitengebieten.
Toate autoritățile care țin de control, tot ce înseamnă Poliție, Gendarmerie, Garde Financiară.
Das Geld, das in seiner potenten Region erwirtschaftet wäre, wandere nach Bukarest ab und fließe nur zu einem kleinen Teil wieder zurück, ärgert sich Arpad Antal.
5%, 1% și 94% merge central.
Nur über 5% der Gemeindeeinnahmen kann der Bürgermeister von Sfântu Gheorghe bzw. Sepsis St. George verfügen. Er wünscht sich deshalb mehr Autonomie, territoriale Autonomie für das Seglerland. Ein Land ohne Grenzen zwar, aber mit finanzieller Hoheit. Autonomie, wie man sie etwa im Südtirol oder in Katalonien kenne. Mit dieser Forderung rennt Bürgermeister Antal bei Laszlo Tökes offene Türen ein.
We are not considered equal with the Romanians. We are subordinated to the majority.
Die Ungarn seien den Rumänen nicht gleichgestellt, klagt Tökes. Der Pfarrer hatte 1989 die Revolution gegen das Ceausescu-Regime in Gang gebracht und wird deshalb als rumänischer Held verehrt. In den letzten Jahren hat sich Tökes allerdings zum ungarischen Nationalisten gewandelt, der sich nicht zufrieden geben will mit dem gegenwärtigen Status. Denn Bukarest führe sich in Siebenbürgen auf wie eine Kolonialmacht.
Sometimes we feel that Bucharest is acting as a colonizer.
Die Homogenisierung, wie sie schon Diktator Ceausescu angestrebt habe, gehe im Versteckten auch heute noch weiter.
And this strategy is still in action in Romania in a more hidden way.
Tökes beklagt, dass mit der Ansiedlung von Rumänen in Siebenbürgen demografische Realitäten zu Ungunsten der Ungarn geschaffen worden seien. Die Ungarn würden mehr und mehr überstimmt, zum Beispiel auch im Parlament, und könnten sich ihrer Stellung nicht sicher sein.
The traditional minority politics does not help. If you go in the parliament, in all cases the majority will vote, can vote against you.
Diesen Befund teilt Hunor Kelemen nicht. Der Chef der Ungarnpartei, UDMR, ist als Politiker schon lange im Dienst des rumänischen Staats. Kelemen sieht das halb volle, nicht das halb leere Glas. Der gegenwärtige Minderheitenstatus sei im Großen und Ganzen zufriedenstellend, auch auf institutioneller Ebene. Bis vor einem Jahr saß Kelemen als Kulturminister in der Regierung. Heute ist er Abgeordneter im nationalen Parlament. Er betrachtet es als keineswegs selbstverständlich, dass die Ungarn nach 50 Jahren der Verbannung durch Ceausescu in die Verwaltung zurückgekehrt sind, dass sie es seither bei allen Parlamentswahlen über die 5%-Hürde geschafft haben und an den meisten Regierungen beteiligt gewesen sind. Am Anfang seien sie in Bukarest ja noch betrachtet worden wie Bären, die sich in die Stadt verirrt haben. Doch die Segler hätten bewiesen, dass sie im Interesse des gesamten Landes arbeiten wollten, sagt Kelemen. Deshalb sei ihnen im Gegenzug Vertrauen entgegengebracht und Regierungsverantwortung übertragen worden. Das helfe, die Probleme zu lösen und Spannungen abzubauen, viel besser als außerhalb des politischen Spektrums zu agitieren. Dass sie an praktisch jeder Regierung, ob links oder rechts, beteiligt sind, wird den Ungarn gern als Opportunismus ausgelegt. Hunor Kelemen hält dagegen, die Strategie der Kooperation vermittle seiner Volksgruppe Sicherheit.
Când eram la guvernare, comunitatea avea sentimentul că este în siguranță.
Wer hingegen Maximalforderungen erhebe, drohe den Gutwill der Mehrheit zu verspielen und außerdem die eigene Gemeinschaft zu spalten. Hunor Kelemen und die moderaten Magyaren mögen es deshalb auch nicht, wenn Politiker aus dem ungarischen Mutterland glauben, ihre schützende Hand über die Segler halten zu müssen. Sie träumen nicht vom Kampf für Großungarn, sondern von einem friedlichen Leben im multiethnischen Rumänien.
Mark Lehmann über die Ungarn in Siebenbürgen zwischen Großreichträumen und einem Einrichten in einem multiethnischen Rumänien. Geschürt wird dieser Zwist von außen, von Ungarns Premier Orbán, der sich zum Vertreter aller Ungarn im Karpatenbecken ernannt hat. Er verteilt seine erklecklichen Kultursubventionen in erster Linie über die Hardliner-Vereine um Pfarrer Tökes und will allen ungarischsprachigen Staatsbürgerschaft und Wahlrecht schenken. zum Verdruss der rumänischen oder der slowakischen Regierung, aber auch zum Verdruss des Göttinger Politologen Samuel Salzborn, der angesichts dieses völkischen Frühlings um die Errungenschaften der Aufklärung der Demokratie und der Rechte des Individuums fürchtet.
Im Kern ist das antidemokratisch und im Kern auch eine Politik, die Minderheiten in ihrer Breite schadet, auch wenn sie vielleicht punktuell und kurzfristig der einen oder anderen Minderheitengruppierung Vorteile verschaffen mag. Das große Risiko einer solchen ethnischen Neuordnung besteht eben darin, dass man die ethnische Homogenität in den Mittelpunkt rückt und damit Gesellschaften rückverwandelt in Gemeinschaft und dadurch auch wieder neue Minderheiten geschaffen werden und dann ganz handfest andere Menschen diskriminieren werden, die sich eben diesem ethnischen Zwangspostulat nicht unterwerfen wollen.
Samuel Salzborn, der sich seit Jahren mit dem Volkstumskampf in Europa beschäftigt, spricht sich auch gegen Sprachenparteien aus, wie sie die Ungarn in Rumänien oder auch die Slowenen in Kärnten haben. Dies zementiere die Spaltung von Minderheit und Mehrheit, reduziere den Bürger auf ein einziges, das völkische Merkmal und verdränge damit Konflikte, etwa in wirtschaftspolitischen Fragen, deren Überwindung für ein Zusammenleben viel wichtiger seien.
Im Prinzip ist die Ausprägung dieses ethnischen Gemeinsamkeitsglaubens eigentlich eine Lose-Lose-Situation, also wo unter dem Strich beide Seiten dadurch verlieren müssen, weil der ethnische Gemeinsamkeitsglaube in den Mittelpunkt gerückt wird, der keine Strategie sein kann, um soziale Verteilungskonflikte auch nur ansatzweise zu lösen, sondern ganz im Gegenteil, sie immer weiter zementieren muss und zugleich den Menschen eben auch eine Starrköpfigkeit einimpft und insofern dann auch die Möglichkeiten einer Konfliktbearbeitung verunmöglicht.
Samuel Salzborn lehnt jegliche Privilegierung von Minderheiten, die über die Grundrechte hinausgehen, ab. Besser ausgestattete Schulen oder extra Unterstützung für Kulturvereine führten nicht nur zu Neid und zu Konflikten mit der Mehrheit, die Zwangsbeglückung entmündige auch den einzelnen Angehörigen der Minderheit. In Osteuropa war es vor allem die Aussicht auf einen EU-Beitritt, der die jeweiligen Regierungen spendabler werden ließ, als es irgendwelche Abkommen gefordert hätten. Allerdings sind es meist nur kleine materielle Besserstellungen, während es in Westeuropa schon um Größeres geht. Steuerhoheit, wie sie die Südtiroler kämpften oder die Schotten wollen oder wie sie die Basken über alle Zeitläufe verteidigt haben. Zufall oder nicht, umso größer wurde dabei in der Folge der Stellenwert ideologischer Verklärungen und historischer Mythen, wie man sie etwa von baskischen Nationalisten kennt. Alexander Gschwind berichtet.
Schwülstig und frömmlerisch kommt sie daher, die offizielle Hymne der Basken. Auf, auf, Euskadi, Ruhm über Ruhm, unserem guten Gott. Seit Francos Schreckensherrschaft erinnert sie zudem an dessen Schlachtruf Arriba, España. Grund genug, heute nur noch die Instrumentalversion zu spielen. Getextet hatte das Lied einst Sabino Arana, fundamentalistischer Priester und Gründer der baskischen Nationalpartei PNV Ende des 19. Jahrhunderts. Die baskische Regierungspartei hält den Gründervater bis heute in Ehren. Sein Name ziert zahlreiche Straßen und Plätze. Dass aber Arana seine Ideologie mit wirrer Rassentheorie samt Erfindung eines eigenen baskischen Gens untermauerte, wird inzwischen fleißig verdrängt. Der Historiker Antonio Elorza verfasste ein kritisches Buch über Aranas Weltbild und grenzt sich als ehemaliger Erziehungsminister des Baskenlandes demonstrativ davon ab. Je mehr sich ein Nationalismus auf biologische und pseudoanthropologische Argumente beruft, desto aggressiver kommt er daher.
Quando il componente biologico o il pseudoanthropologico del nazionalismo es el elemento dominante, este nazionalismo va a ser mucho más agresivo. Lo que pasa con el modelo de...
Musterbeispiel sei der Nationalsozialismus, aber auch die französischen Asterix-Geschichten, die die Basken als vorsintflutliches Volk im Süden Galliens verhöhnen. Ich habe weder mit der baskischen Nationalpartei noch mit der Terrorbewegung ETA etwas am Hut, aber ich fühle mich als Baske, bekenne mich zur baskischen Nation als demokratischer, kultureller und zivilisatorischer Einheit, sagt Elorza.
Yo me siento basco. no coincido con el PNV, no coincido con ETA, pero acepto y defiendo la nación vasca, como nación democrática, como nación cívica.
Und zeigt sich gleichzeitig angewidert von der Überhöhung nationalistischer Mythen in den Schulplänen der Nationalpartei, wo den Kindern eingetrichtert wird, welch außerordentlichem Volk mit 8000-jähriger Kultur sie angehörten.
De que si tú formas a los niños como lo está formando el PNV, diciendo tú eres un vasco maravilloso, eres del país mejor, 8000 años de cultura.
Javier Clemente, als Spielerlegende und Coach von Athletic Bilbao, Ikone des baskischen Fußballs und Identifikationsfigur baskischen Selbstbewusstseins, hat sich nie für Politik und Ideologie interessiert.
Que yo de político no tengo nada, ¿no? Yo sinceramente creo que el problema número uno es el paro. Si Euskadi trabaja, Euskadi remonta fácil. ¿Por qué? Pues porque somos un país especial, ¿no? Si Euskadi progresa.
Sein Baskenbild erinnert an die vielstrapazierte helvetische Willensnation. Unser Hauptproblem ist die Arbeitslosigkeit. Wenn wir Arbeit haben, hält uns nichts und niemand auf, weil wir eben ein besonderes, fleißiges und diszipliniertes Volk sind. Ich bin in Barakaldo aufgewachsen, erzählt Clemente, einer Industriestadt mit 50.000 Zuzügern, mit denen wir problemlos zusammenlebten. Wenn also ein Baske diese Region regiert, heißt das noch lange nicht, dass er die Auswärtigen vernachlässigt. Im Gegenteil, wird er auf das Wohl aller achten.
Que mande en Euskadi un nacionalista no quiere decir que no va a tener en cuenta los problemas de los demás, sino al contrario.
Tito Bocha, Clanchef der baskischen Zigeuner, empfindet es als Privileg, hier zu leben, verglichen mit seinen Volksgenossen in Andalusien oder Galizien. Ich bin Bilbaíner und Baske mit Zigeunerwurzeln, erklärt er stolz.
Yo soy una familia bilbaína, entonces, aparte de bilbaíno, me considero vasco.
Natürlich haben auch wir unsere Probleme, sagt Bocha, aber hier atmen wir freier, weil die Politik immer auch mit Freiheit zu tun hat und wir mit den Basken so viel gemeinsam haben. Sie haben es genauso schwer wie wir und schätzen es nicht, wenn sie von außen bevormundet werden.
La situación gitana es muy dura, la situación vasca también. Hay que saber lo que uno quiere y no podemos querer lo que los demás piensan que es bueno para.
Iñaki Perurana ist als Rekordmeister im Steinheben Kultfigur des baskischen Nationalsportes und ein weiteres Identifikationssymbol baskischen Selbstbewusstseins. Obwohl er gar nicht aus dem baskischen Kernland stammt, sondern aus dem benachbarten Navarra, das militante Nationalisten wie das französische Baskenland zu einem utopischen Großbaskenland zählen, wofür es durchaus historische Gründe gibt, wie der geschichtsbewusste Perurana erläutert.
En 1200, cuando en la fortaleza de Vitoria-Gasteiz, las tropas castellanas asediaron durante 9 meses y conquistaron ese territorio, los navarros de aquella zona tuvieron que ser castellanos, pero seguían siendo vascohablantes, vascongados, y por eso luego se formaron las tierras.
Als die Kastilier im Jahre 1200 Vitoria-Gasteiz, die heutige baskische Hauptstadt, 9 Monate lang belagerten und schließlich das Königreich Navarra unterwarfen, behielten dessen Bewohner ihre Sprache und ihre eigene Steuerhoheit, die ihnen bis heute niemand nehmen konnte. Wir sind das einzige Volk, das seine vorindoeuropäische Sprache bewahrte, doziert Perurana. Deshalb sprach man unter der Monarchie und unter der Diktatur von den baskischsprachigen Provinzen. Daraus wurde das Baskenland und Sabino Arana erfand dann dafür den Namen Euskadi, den heute auch das selbstverwaltete Baskenland trägt.
Por eso los vascoanglantes eran vascongados, las provincias vascongadas, País Vasco y Euskadi es una palabra que inventó Sabino Arana y desde hace 30 años es la comunidad vasca de Euskadi.
Historische Tatsachen, meint Perurana kategorisch, die keiner ideologischen Verbrämung bedürfen, die die Dinge nur kompliziert und den Basken mit Francos Verfolgung wie dem ETA-Terror viel Unheil bescherte. 40 Jahre Diktatur und weitere fast 50 Jahre Vereinnahmung durch selbsternannte Befreiungskrieger haben die baskische Gesellschaft einen derart hohen Blutzoll gekostet, dass sie vorerst von ideologischen Fanatikern und Irrläufern genug zu haben scheint.
Alexander Gschwind. Der gewalttätige baskische Separatismus scheint zurzeit eingedämmt, auch mittels spanischer Repression. Und die sei legitim, meint Samuel Salzborn, schließlich gehe es um den Schutz der Bürger. Und Wesen der Demokratie sei die politische Auseinandersetzung und nicht das Argument der Gewalt.
Ich glaube, dass man als demokratischer Staat im Umgang mit gewalttätigen Gruppierungen zunächst mal überhaupt gar keine andere Alternative hat, als repressiv gegen sie vorzugehen. Ich glaube, solange solche Gruppierungen wie die ETA nicht grundsätzlich aufgelöst sind, nicht grundsätzlich ihre Waffen abgegeben und der Gewalt abgeschworen haben, solange droht diese Gefahr, Konflikte dann auch wieder mit Gewalt anheizen zu wollen.
Das zeigte sich jüngst in Nordirland, wo es genügte, auf dem Belfaster Rathaus die britische Flagge einzuziehen, um nächtelange Straßenschlachten auszulösen, statt am Tisch geduldig zu verhandeln. Hartnäckig weiterverhandeln, wie es die Schotten etwa mit London taten. Jetzt soll im Herbst 2014 in Schottland über die Unabhängigkeit abgestimmt werden. Damit ist die Zersplitterung des Vereinigten Königreichs denkbar geworden, zumal es stärkere separatistische Bestrebungen inzwischen auch in Wales gibt, wo eine der ältesten Sprachen Europas gesprochen wird. Martin Aliot hat sich bei den Urkelten umgehört.
Während der rotglühende Stahl im Wasser auskühlt, skizziert der Künstler und Schmied David Peterson den walisischen Drachen, das Wappentier des Fürstentums.
The head of an alligator, the mane of a horse, the neck and body of a lion, the claws of an eagle, the wings of a bat, the tail of a serpent, etc., etc., etc.
Er braucht den Kopf des Alligators, die Mähne des Pferdes, den Körper des Löwen, die Krallen des Adlers, die Flügel der Fledermaus und einen Schlangenschwanz. Kein reinrassiges Tier also, dieser rote Drache Merlins, der einst den weißen Drachen der Sachsen besiegt haben soll. 1997 billigte eine hauchdünne Mehrheit der walisischen Stimmbürger den Aufbau eines eigenen Parlaments. 2011 erhielt diese Versammlung in Cardiff weitergehende Kompetenzen. Neben einem Museum für den Kohlebergbau im Rondatal von Südwales stapft Leanne Wood, die neue, junge Vorsitzende der walisischen Nationalistenpartei Plaid Cymru, durch den frischen Schnee.
Welsh nationalism for me is civic nationalism, not identity based. Everyone who lives on this land has a stake in the future, and that is basically what Plaid Cymru is all about.
Der walisische Nationalismus stütze sich nicht auf Identität, sondern umfasse alle, die in Wales wohnten. Sie nennt die walisische Sprache, die noch von einem Fünftel der rund 3 Millionen gesprochen wird, und einen politischen Schwerpunkt links von der Mitte als Merkmale der walisischen Andersartigkeit. Doch ihre Pläne sind langfristig. Zuerst will sie den Rückstand der walisischen Wirtschaft im Vergleich zur englischen eliminieren.
We must reverse that decline. I can't see how we can do that while we depend on a much bigger economy where decisions are made not in our interests.
Das könne aber nicht geschehen, solange Wales von einer viel größeren Wirtschaft abhängig sei und Entscheidungen anderswo gefällt würden.
I think my reading of the situation is that people fear that we can't afford independence.
Es werde befürchtet, man könne sich die Unabhängigkeit nicht leisten. Ihre Partei müsse den Nachweis erbringen, dass erst ein unabhängiges Wales seine Möglichkeiten voll ausschöpfen könne.
But actually we will prosper and reach our full potential with independence in a way that we can't without it.
Dazu will sie vorerst zumindest das Recht, den Einkommenssteuersatz zu variieren. Derzeit erhält das walisische Parlament alle Mittel aus London. Aber Leanne Wood ist auf den langen Marsch eingerichtet.
I think the devolution has established Wales as a fact now. We are no longer some sort of imaginary concept. We are a factual nation.
Die Selbstverwaltung habe Wales von einem Fantasiegebilde in eine tatsächliche Nation verwandelt. Darauf will sie aufbauen. Vor einem Verwaltungsgebäude in Cardiff manövriert ein Lieferwagen der Stadtwerke. Pflichtschuldig meldet ein Lautsprecher zweisprachig, dass das Vehikel rückwärts fahre. Dieses Regierungsviertel ist unübersehbar britische Konfektion. Die Gebäude könnten ebenso gut in Dublin oder Delhi stehen. Selbst der Glockenschlag kopiert Big Ben. In einem der Büros erläutert der walisische Ministerpräsident, der Labour-Politiker Carwyn Jones, warum Wales im britischen Staatsverband bleiben sollte.
Why be independent? We know that we raise about 85% of what we spend.
Warum sollte Wales unabhängig sein? Das Land decke seine eigenen Ausgaben nur zu etwa 85%.
So my view is we can express our nationality without the need for a political state to envelop that nationality.
Wales könne seine Nationalität gut ohne eine staatliche Hülle ausdrücken. Er weiß die Bevölkerung auf seiner Seite.
If you look at the opinion polls, autonomy is backed by about 80% of the population.
80% befürworteten die Selbstverwaltung, aber nur 15% die Unabhängigkeit. Wie erklärt er sich denn den riesigen Unterschied zu Schottland, was den Wunsch nach Eigenstaatlichkeit betrifft?
Oil. The fact that Scotland has oil.
Öl, sagt er lapidar. Die schottischen Nationalisten könnten behaupten, sie wären allein besser gestellt.
That doesn't apply to Wales.
Wales habe zwar einst die reichsten Kohlevorkommen der Welt gehabt, aber diese Zeiten seien längst vorbei. Und so sucht der erste Minister, der sich keinerlei Illusionen über die englische Geringschätzung für alles Walisische macht, andere Formen, um die walisische Andersartigkeit auszudrücken.
The best way of expressing our identity and letting the world know that we exist would be to do well in the Football World Cup.
Die beste Art, die walisische Identität auszudrücken, wäre ein Erfolg in der Fußballweltmeisterschaft, sagt er. Die walisische Seele allerdings liegt nicht im Fußball, sondern im Rugby. Dieser Sport eint die ansonsten eher verzettelte walisische Nation. Anders als die Schotten oder Iren können sich die Waliser nicht auf einen historischen Staat berufen, sondern müssen sich mit dem Wissen begnügen, dass sie die ursprünglichen keltischen Briten sind, die Ureinwohner, die einst die ganze Insel besiedelten. Doch das ist rund anderthalb Jahrtausende her. Jetzt passen die britischen Kleider gar nicht so schlecht. Der berühmte Männerchor von Llanelli übt gerade ein neues Lied für die Schlachtenbummler der British Lions ein, der britisch-irischen Rugby-Auswahl, die alle Nationen auf diesen Inseln verkörpert.
Waliser, Ruthenen, Samen, Rätoromanen, Galizier oder Bretonen. 307 Minderheitsvölker zählt das Handbuch der Volksgruppen in Europa. Sicher, die meisten haben sich in ihrem Nationalstaat eingerichtet oder wurden darin eingerichtet. Und nur eine Minderheit dieser Völker reklamiert für sich mehr Autonomie oder gar Unabhängigkeit. Doch Samuel Salzborn von der Universität Göttingen fürchtet, dass mit der Globalisierung der Trend zur Separierung, zur Zerschlagung der alten Nationalstaaten anhält. Eine sogenannte Europäische Autonomiekonvention, wie sie zurzeit Vertreter mehrerer Minderheiten für alle Volksgruppen fordern, lehnt er daher kategorisch ab. Diese führe nur zu Zwist statt zur gemeinsamen Anstrengung, die tatsächlichen Probleme des Kontinents zu lösen.
Ich halte eine solche kollektivrechtlich ausgerichtete Grundkonvention in Europa nicht für eine Möglichkeit, Konflikte beizulegen, sondern sie zu verschärfen, sie anzuheizen und weiter zu befördern. Warum? Einer Minderheit als Kollektivrechte zuzuerkennen, ist meines Erachtens die Grundlage dafür, die nationalstaatliche Ordnung eines demokratischen Europas grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie ist genau der Sprengstoff, der dazu führen wird, dass neue Gruppierungen sich unter dieser Flagge des Minderheitenstatus sammeln und dann landen wir in einer Konstellation, die vielleicht vergleichbar ist mit einem Zoo, in dem immer das Differente und nicht das Einende betont wird. Und damit wird ein Konflikt auch über seinen möglicherweise bestehenden tatsächlichen Zenit hinaus immer weiter am Leben erhalten.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.